Okay, dann starten wir mal los. Gut, Leute, erfolgreiches Gebet ist das Thema. Und es gibt in der Bibel viele eindeutige Verse, vor allem im Neuen Testament, über Gebet. Ich habe mir mal vor einer Zeit die Mühe gemacht und habe da so ein Hörbuch gemacht und auch zum Download auf die gottesgut-fv.de Homepage gestellt. Gebetsschriftstellen mit Bekenntnissen. Ich glaube, ca. 25 Verse. Das ist so das meiste, was so im Neuen Testament drinsteht. Aus dem Grund, damit wir immer wieder hören, immer wieder lesen, immer wieder meditieren, was bedeutet betend nachdenken, dass diese Worte dann in unseren Herzen verwurzeln und darin bleiben. Deshalb habe ich das gemacht, deshalb könnt ihr das online hören und downloaden, ob jetzt als Audio oder als PDF, weil diese Dinge so wichtig sind, weil es ein bisschen eine Bedingung für erfolgreiches Gebet. Ihr denkt an das Gleichnis vom Weinstock und der Rebe. Wenn die zusammenbleiben und die Worte in euch bleiben, sagt Jesus, dann könnt ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch geschehen. Und das bloß nicht so sehen, dass das eine Bedingung Gottes ist als Gesetz, weil sonst gebe ich dir nichts, sondern es gibt ein Bild des Glaubens, wenn wir uns mit diesen Schriftstellen beschäftigen. Wenn wir nicht bloß sagen, ich habe es im Kopf und ich habe es aufgenommen und habe es registriert, wenn das ein bisschen tiefer geht in die Herzen, dass das ein, na klar ist das so, na klar, er hört der Herr mein Gebet, er liebt mich doch und er hat ja so gelehrt, dann ist das eine andere Ebene, als wie bloß, ja, ich habe die Information, dass Gott Gebet erhört. Auf jeden Fall ist Gott nicht so, wenn du das nicht liest und hörst, dann gebe ich dir nichts, so als Leistung oder als Gesetz, dann wäre es falsch verstanden, sondern es geht darum, dass unser Herz im Glauben dementsprechend auf die Inspiration des Geistes reagieren kann, dann ist das Richtige, dann funktioniert es. Und das ist das, was auch Gott will, dass wir in diese Ebene, in diesen Bereich hinkommen. Dann kann sich auch ein entsprechendes Bild im Glauben in deinem Herzen entstehen, wie du dir schon vorstellen kannst oder dir ausmalen kannst, wie die Dinge in deinem Leben, die du erbeten hast, auch dann funktionieren. Weil der Erfolg unseres Gebetes steht und fällt mit unserem Glauben. Also nicht so sehr in erster Linie, wie die meisten meinen, es hängt mit Gottes Willen zusammen. Und wenn es nicht funktioniert, wenn die Gebete nicht erhört werden, dann war es halt nicht Gottes Wille. Das ist die ganz feine Ausrede der Religion. Und eine dicke, fette Lüge ist es obendrein, die den Glauben eigentlich zerstört. Also man muss es dann schon sehr deutlich biblisch begründen können und mit Gott in Kommunikation sein, um dieses, das will jetzt Gott nicht oder das will er schon, auch genau definieren zu können. Also da geht es dann schon ein bisschen genauer, nicht so einfach ins Blaue hineinbeten, schauen wir mal, dann sehen wir schon, sondern in Kontakt mit deinem Jesus, mit deinem himmlischen Papa. Und der Glaube dementsprechend entsteht halt einfach dadurch, wenn wir Gottes Worte und Verheißungen dauerhaft in uns verankern. Wenn die da drin bleiben, wenn es nicht wieder alles gleich vergessen ist und bloß eine Kopfinformation ist. Und dann darum dreht es sich eigentlich. Das ist der wahre geistliche Kampf, der dreht sich um Gottes Wort im Herzen eines Glaubenden. Es wird bekämpft, der Satan bekämpft nicht dich in erster Linie, sondern er bekämpft Gottes Wort, das in dein Herz gepflanzt wurde oder das im Begriff ist, dich in deinem Herzen breit zu machen. Das sehen wir am Gleichnis vom Sämann. Und das hat, da hat der Teufel die höchste Angst davor, weil Tatsache ist, und das hat Jesus selber gesagt, dem Glaubenden wird nichts unmöglich sein. Und davor fürchtet sich der Satan sehr. Ja, stell dir vor, alle Glaubenden sind dieser Ebene angelangt, im Glauben, dass ihnen nichts unmöglich ist, dass sie so leben und so handeln und wirken wie Jesus persönlich. Dann geht nämlich die Post ab und das will er damit verhindern. Also der lässt dich das Wort Gottes vielleicht schon wissen und hören. Aber wenn er es merkt, obla, jetzt fängt es an, im Herzen Glauben zu erzeugen, dann wird es heiß, dann wird es gefährlich. Und genau dahin wollen wir arbeiten, damit es für uns gut wird und für den Satan muss es gefährlich werden. Jetzt wenn wir mal das Gleichnis vom Sämann da ein bisschen anschauen oder die Auslegung, die Jesus gegeben hat, er sagt in Matthäus 13, ab Vers 18 bis 23. Hört ihr nun das Gleichnis vom Sämann? Also er sagt, jetzt gebe ich euch die Auslegung. So oft jemand das Wort vom Reich hört und es nicht versteht, kommt der Böse und reißt es weg, was in sein Herz gesät war. Dieser ist es, bei dem an den Weg gesät ist. Also da ist das Wort gar nicht so richtig ins Herz eingedrungen. Auf dem Weg ist bildlich gesprochen, da ist harter Boden, da kann das Saatkorn gar nicht eindringen. Und dann kommt der Vogel und zack, bumm, hat er sich gesättigt mit dem Saatgut. Genauso ist es. Und der Böse, der Satan, reißt das Wort wieder weg und heute gehört, morgen vergessen. Das ist das eine. Da hat er gleich Zugriff gehabt, weil es ja überhaupt nicht eingedrungen ist in den Boden. Dann geht's weiter. Bei dem aber auf das Steinige gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt. Er hat aber keine Wurzel in sich, sondern ist nur ein Mensch des Augenblicks. Also der glaubt einen Moment lang, solange alles so ein bisschen so läuft, wie er sich's vorstellt. Und sobald Probleme auftauchen, ist es gleich ganz anders. Und Jesus sagt dir weiter, und wenn Bedrängnis entsteht oder Verfolgung um des Wortes willen, nimmt er sogleich Anstoß. Also da sehen wir Bedrängnis oder Verfolgung um des Wortes willen. Da sehen wir, der Satan will halt einfach verhindern, dass das Wort sich in unseren Herzen richtig gehend verwurzelt, dass es wächst und Frucht bringen kann. Und das dreht sich eigentlich alles so im Groben. Jetzt sagt Jesus weiter, bei dem aber unter die Dornen gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und die Sorge der Zeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort und es bringt keine Frucht. Also Sorgen, Ängste, Beschäftigungen aller Art, Habgier, was eine ganz schlimme Sache ist, das erstickt das Wort, dann bringt es auch keine Frucht. Es möchte zwar wachsen, es würde sogar ein bisschen aufsprossen, aber es kommt halt einfach keine Frucht, weil wenn man der Pflanze keinen Raum gibt und kein Licht gibt und vielleicht die anderen das Wasser wegziehen, dann wird es einfach nichts gescheit. So ungefähr kann man sich's vorstellen. Und wenn dein Herz die ganze Zeit in irgendwelchen Dingen, an irgendwelchen Dingen hängt und da sein Wasser hingibt und nicht in das Wort Gottes, das hineingesät wurde, dann verdorrt halt einfach dieses Wort wieder und es bringt keine Frucht. Bei dem aber auf die gute Erde gesät ist, dieser ist es, der das Wort hört und versteht, der wirklich Frucht bringt. Und der eine trägt 100, der andere 60 und der andere 30-fach. Also bei diesen Leuten manifestiert sich dann das Reich Gottes in Kraft, weil das Wort Gottes, das Evangelium, tatsächlich auch Frucht bringt. Und es ist Gottes Plan, es ist Gottes Wille, dass wir fruchtbringend sind. Die Gläubigen sollen geistliche Frucht hervorbringen. Es soll geistliche Kraft und Herrlichkeit in und durch diese Christen freigesetzt werden. Und es geht nur, wenn wir so wie die Rebe am Weinstock auch in oder an Christus bleiben. Da werden wir vielleicht einmal noch was machen, die ganzen in ihm Tatsachen, die im Neuen Testament da beschrieben sind, was uns da gehört, wenn wir in ihm sind. Also wie gesagt, so wenn die Rebe wird Frucht bringen, wenn sie am Weinstock bleibt, und wir werden Frucht bringen, wenn wir an Christus oder in Christus bleiben. Jesus hat da im Anschluss gleich noch ein zweites Gleichnis angefügt. Da nehme ich jetzt auch noch ein bisschen was mit raus dazu. Das ist dann Matthäus 13, 24 bis 26. Ein anderes Gleichnis legte er ihnen vor und sprach: Mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Menschen, der guten Samen auf seinen Acker säte. Während aber die Menschen schliefen, kam sein Feind und säte Unkraut mitten unter den Weizen und ging weg. Als aber die Saat aufsproste und Frucht brachte, da erschien auch das Unkraut. Also das sehen wir, der Boden ist ja wieder unser gutes Herz, unser innerster Mensch. Da, wo das Wort hineingesät wird, wenn wir hören, wenn wir lesen, wenn wir darüber nachdenken. Und dann kommt der andere und sät irgendwas anderes rein. Ein böser Mensch, ein böser Geist, böse Informationen, antichristliche Informationen. Und dieser antichristliche Geist hat Religionen gesät auf dieser Erde. Viele Religionen, sogar ähnliche Religionen wie das Christentum. Aber es ist Unkraut. Und es geht noch, wie Jesus das auch weiter ausgeführt hat, es geht beides auf. Ne? Das ist das Problem. Weil das Unkraut natürlich auch auf einem guten Boden recht schön toll wächst. Wenn jemand einen Garten hat, der weiß, wie schön und wie schnell das Unkraut auch hervorsprost. Da muss man eben aufpassen, dass aus unseren Herzen nicht dann das Unkraut hervorsprost und das Wort Gottes unfruchtbar macht. Das ist gar nicht so einfach, gerade in der modernen Zeit mit der extremen Informations- und Unterhaltungsflut oder Werbung, was da tagtäglich auf uns einströmt, viele Dinge, die nimmt man gar nicht mehr so bewusst wahr, aber trotzdem strömt es auf uns ein. Und dieses Unkrautsäen hat natürlich Auswirkungen auf das Wort in uns. Und da müssen wir einfach ein bisschen Obacht geben, dass wir nicht allen Müll oder dauerhaft diesen Dreck in uns aufnehmen. Vor allem wollen diese feindlichen Saatkörner Angst und Sorge und Stress hervorbringen. Und dann kommen die Menschenherzen nicht mehr zur Ruhe, weil sie im Dauerstress sind, Hektik von einem zum anderen, überhaupt keine Zeit mehr auf den Herrn zu hören, in die Ruhe, in die Gemeinschaft mit Jesus zu kommen, weil da an irgendeiner Sache oder irgendein Problem oder irgendein Ding dich beschäftigt, das alles übertönt. Das ist schlecht, wenn das Unkraut das Gute, die gute Saat übertönt und überdeckt. Dann ist das Wort ins Herz gesät, aber es wird eben unterdrückt und es bringt wenig Frucht. Das ist ein richtig gehendes Dilemma heutzutage. Und man kann sich nicht einfach von allem abschotten. Also man muss da schon mit Weisheit und mit Verstand rangehen. Vor allen Dingen einfach sehen, was brauche ich für Informationen wirklich. Was tut man gut und was tut man nicht gut. Dass man da ein bisschen mit Weisheit rangehen. Vor allem den Herrn auch um Weisheit bitten. Weil man kann sich nicht total abschotten. Viele Dinge muss man einfach wissen. Weil so vom Berufswegen her oder einfach weltfremd soll man dann auch nicht sein. Also das ist ein bisschen so eine Gratwanderung. Ganz einfach ist es nicht, aber der Herr hilft uns dabei. Als erstes müssen wir halt einfach zusehen, dass wir uns immer wieder mit der Bibel, mit Gottes Wort beschäftigen, mit den Wahrheiten, damit diese erst einmal die Oberhand in unseren Herzen gewinnt. Das ist A und O. Also wenn die Sorge wegen Corona oder wegen irgendeinem anderen Zeug dich den ganzen Tag beschäftigt, dann hat das die Oberhand gewonnen. Das ist noch nicht gut. Das kann man schon mal wissen und hören und auch mal drüber reden, aber es darf dich nicht in Beschlag nehmen. Und wenn es passiert ist, dann ist der zweite Punkt wichtig, dass wir unsere Herzen von diesem Unkraut oder auch Sauerteig, wie es Jesus mal nannte, wieder gereinigt bekommen. Es gibt da ein Beispiel in den Evangelien, ihr kennt vielleicht das, mit der Martha, die Schwester von der Maria. Auf jeden Fall sagt hier Jesus, Lukas 10,40, Martha aber war sehr beschäftigt mit vielem Dienen. Sie trat aber hinzu und sprach, Herr, kümmert es dich nicht, dass meine Schwester mich allein gelassen hat zu dienen? Sage doch, dass sie mir helfe. Also die Martha hatte Stress. Die war sehr beschäftigt und ihr war es zu viel. Und dann hat sie sich wahrscheinlich geärgert über ihre Schwester, weil sie ihr nicht hilft und sitzt bloß dort bei Jesus und lässt sich vielleicht auch noch mit bedienen, so ungefähr. Sage doch, dass sie mir helfe. Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Und er hat es nicht so für gut befunden. Jesus hätte es für gut befunden, wenn die Martha sich auch hingesetzt hätte und hätte ihm zugehört. Also dann sagt Jesus, eins ist nötig. Maria hat aber das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Also das gute Teil, die gute Sache ist, sich zu Jesus zu setzen, ihm zuzuhören, auf seine Lehre zu achten, das aufzunehmen, im Herzen zu bewahren, ganz tief und fest im Herzen zu bewahren, damit es Frucht bekommt, dass es verwurzelt, dass es wächst, dass es richtig gehen, tolle Frucht hervorbringt. Also das soll vom Hören des Wortes Gottes kommen. Und das hat Jesus auch für uns gesagt und hat das so gemacht, dass es dann in der Bibel niedergeschrieben wurde. Er hat es ja nicht gemacht, dass die Bibel, Hauptsache die Bibel wird voll, sondern er hat es getan, damit er uns damit helfen kann, damit wir Frucht bringen. Weil unsere Frucht, und die Frucht sind die Gebetserhörungen, die übernatürlichen Dinge, die geben Jesus und unserem himmlischen Papa die Ehre. Und nach dem Gleichnis vom Weinstock ist ja klar, dass der Vater verherrlicht wird, wenn wir Frucht bringen, wenn wir geistliche Dinge hervorbringen. Also sieh zu, welchem Einfluss du dich täglich aussetzt und wem du wirklich zuhörst und vor allem wie intensiv und wie viel du diesen Zeug hörst. Und prüfe, wem gehört dein Herz tatsächlich. Ist es Jesus die Nummer 1 oder ist Jesus bloß irgendwann Nummer 5, Platz 8, Platz 25 und auch viele andere Dinge sind wichtiger in deinem Leben. Dann musst du da Korrektur ansetzen in deinem Lebensstil. Okay, dann bringen wir wieder den Weingärtner ins Spiel. Wenn es nicht ganz so läuft mit dem Fruchtbringen, die Gebetserhörungen spärlich sind oder gar nicht kommen, dann brauchen wir den Weingärtner. Weil der Weingärtner ist der, der sich um die Reben kümmert. Da sagt Jesus in Johannes 15,2, jede Rebe an mir, die nicht Frucht bringt, nimmt er weg oder hebt er hoch, sagt eine andere Übersetzung. Und jede, die Frucht bringt, die reinigt er, dass sie mehr Frucht bringe. Also der Weingärtner, der kümmert sich um die Reben, er hegt und pflegt sie, weil er will, dass Weintrauben dran werden. Und deshalb macht er das. Und das ist diese Bildersprache von Jesus. Und er hat ja gesagt, der Weingärtner ist unser himmlischer Papa. Und wenn wir die Reben sind, dann kümmert er sich um uns, damit wir mehr Frucht bringen. Und wenn du kommst und sagst, Papa, das haut noch nicht ganz so gut hin mit der Frucht in meinem Leben. Ich will aber mehr Frucht bringen. Ich will dir die Ehre dafür geben. Reinige mich und hilf mir, dass ich mehr Frucht bringen kann. Ein bestes Gebet. Also lass das ihm hören, dass du ihm die Erlaubnis gibst und die Bitte vorträgst, dass er dich hochhebt oder reinigt, je nachdem, dass er in dir wirkt, was gut ist, damit du für ihn zu seiner Ehre mehr Frucht bringen kannst. Ja, und es ist ja nicht bloß zu seiner Ehre, es ist auch zu deiner Freude. Wenn deine Gebete erhört werden, wenn es gut läuft in deinem Leben, dann ist es für dich zur Freude. Ja? Und wenn der Satan irgendwo seinen Kopf raussteckt und du gibst ihm gleich den richtigen Tritt und einen Kick, dass er wieder weg ist, dann ist es auch für dich zur Freude. Das ist auch für unseren himmlischen Papa und für Jesus zur Ehre und zur Freude, weil der Satan besiegt ist unter unseren Füßen. Wir haben die Autorität über die ganze Kraft des Feindes. So steht es geschrieben, so nehmen wir das auch als Wahrheit an und dann reagieren wir auch entsprechend darauf. Also, unser himmlischer Papa ist der Weingärtner und er hilft uns, dass wir mehr Frucht bringen oder Frucht bringen können. Und ich finde, das ist eine ganz tröstliche Aussage. Unser Papa ist nicht der, der da irgendwo sitzt und uns kritisiert, weil wir nicht so gut sind, weil wir das nicht so gut machen, wie er sich das vorstellt und pipapo und na, da taugst du eh nichts. Nein, er kritisiert uns nicht. Er hilft uns. Er will, dass es in unserem Leben läuft. Wenn es bei unserem Leben läuft, dann kriegt er die Ehre. Und er freut sich mit uns. Also nicht nur wir freuen uns, wenn es gut geht und wenn Gebete erhört werden, sondern unser himmlischer Papa, unser Gott und Jesus, die freuen sich mit. Der ganze Himmel freut sich, wenn was weitergeht. Und deshalb hat uns Jesus ja auch in diesen Weinstock eingepfropft. Ja, er ist der Weinstock. Deshalb hat er uns mit sich in Verbindung gebracht. Weil aus ihm fließt dieser Lebensstrom, diese geistliche Nahrung, die wir brauchen zum Fruchtbringen. Und wenn diese Nahrung fließt, wenn dieser Kraftstrom fließt, dann können geistliche Dinge einfach auch geschehen. Dann können sich auch geistliche Gaben in deinem Leben freisetzen. Gnadengaben werden sie in der Bibel genannt. Und so weiter. Dann geht die Post ab. Dann wirst du nicht bloß irgendwann einmal in einem Buch von Dingen lesen, wo der Herr irgendwo irgendwas getan hat, sondern da wird er in deinem Leben und durch dich dieselben Dinge tun. Es heißt, glaube ich, einmal in der Bibel, die Glaubenden werden auch die Dinge tun, sagt Jesus, die ich getan habe und sogar noch größere. Darüber kannst du mal nachdenken. Okay, jetzt nochmal zu unserem Gleichnis vom Weinstock, Johannes 15. Gehen wir nochmal kurz durch. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe nicht von sich selbst Frucht bringen kann, sie bleibe denn am Weinstock, so auch ihr nicht. Ihr bleibt denn in mir. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und meine Jünger werdet. Wie der Vater mich geliebt hat, habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Also unterm Strich, wenn wir mit ihm in Verbindung bleiben und er auch mit uns in Verbindung bleibt, das heißt, wenn wir eine Ebene des Kommunizierens in beide Richtungen haben, bringen wir Frucht. Ja? Also ohne diese Gebetskommunikationen bringen wir keine Frucht. Es muss zusammenpassen. Es muss, ja, wie man einen Stecker in die Steckdose steckt, dann passt es zusammen, dann fließt der Strom. Wenn wir beten, dann sprechen wir zu ihm oder danken oder lobpreisen oder beten ihn an. Das spricht zu ihm. Auch unsere Glaubenswerke, unsere Taten sind Dinge, die von uns zu ihm sprechen. Aber auch umgekehrt spricht er zu uns. Er spricht durch die Bibel, er spricht durch Predigten, durch Lehren, durch Bücher über bestimmte Themen. Er spricht auch durch Propheten zu den Menschen. Und manchmal spricht er sogar durch Situationen zu den Menschen. Eine Situation kommt in dein Leben, die dich wachrüttelt und sagt, hoppsala, da bin ich jetzt ganz falsch dran, oder hoppsala, da bin ich ja genau richtig. Also je nachdem, man kann es nicht pauschalisieren. Im Alten Testament gibt es einmal eine Stelle, da hat der Herr sogar durch einen Esel zu einem Propheten gesprochen, weil er nicht auf Gott hören wollte. Also das geht auch, also bei Gott sind alle Dinge möglich. Also wenn dein Hund einmal oder deine Katze einmal zu dir in Deutsch spricht, dann ist irgendwas Größeres los. Also es gibt natürlich auch noch andere Geistesgaben, durch die Gott zu uns spricht, wie zum Beispiel das Wort der Erkenntnis, das Wort der Weisheit und so weiter. Er kann durch Träume und Visionen zu uns sprechen. Wir sollen bloß auch in ein bisschen Erwartung sein, dass er auch zu uns spricht. Und hinhören und in die Ruhe eingehen, damit wir auch die leise, sanfte Stimme ein bisschen mehr vernehmen können. Dass nicht die ganze Zeit irgendeine Sache oder ein Problem oder eine Sorge oder irgendeine Beschäftigung dir da und durch den Kopf geht und du dich nicht auf diese geistliche Ebene konzentrieren kannst. Es ist dann wieder eine Trainingssache. Das dauert manchmal Zeit, bis man da abschalten kann. Manchmal geht es ein bisschen flotter, manchmal geht es gar nicht. Ich spreche da ein bisschen aus Erfahrung. Aber man kann es wirklich trainieren. Also Gott spricht aber auch noch persönlich zu uns. Direkt durch den Geist. Und das ist nichts Außergewöhnliches. Er spricht in dein Herz hinein, entweder direkt in Worten oder er gibt dir einen Eindruck, wo du meinst, das, ja, so, das war jetzt ganz intensiv. Oder er gibt dir ein kleines Bild oder eine Vision. Oder eben, der spricht fast akustisch hörbar, als wie wenn jemand neben dir stünde. Das gibt es auch. Wichtig ist bloß, dass nicht immer bloß du plapperst und du betest und dann nichts zurückkommt. Also das müssen wir üben und trainieren und glauben auch, dass der Herr auch uns antworten will und geben will. Und diese Dinge sollen aber dann auch geprüft werden. Ist es schon biblisch? Stimmt mein Herz damit überein? Oder man kann auch einmal einen erfahrenen Christen da zu Rate ziehen. Aber das ist schon wieder ein wenig ein Risiko. Weil es gibt dann auch Pastoren, die sind schon 30 Jahre Pastor und reden aber einen Blödsinn. Ne? Also die sind da mehr die Feuerlöscher als die Brandstifter. Aber du weißt, wie ich es meine. Unterm Strich ist es ja so, dass du zum Schluss dann doch selber die Entscheidung treffen musst. Wie mache ich es jetzt und was du meinst, dass Gott zu dir gesagt hat oder nicht gesagt hat oder was die Bibel da zu dem Thema sagt. Aber wenn du dich damit auseinandersetzt, bin mir sicher, der Herr wird dir die Wege aufzeigen, wird zu dir sprechen auf verschiedenste Art und Weise. Okay, also wenn wir mit ihm in Verbindung, in Gemeinschaft bleiben, also nicht bloß einmal in der Woche oder im Monat, sondern wirklich täglich, wenn es geht, in der Gemeinschaft mit ihm bleiben, muss auch nicht jeden Tag 3 Stunden sein, das geht eh nicht, aber einfach eine bestimmte Zeit, wo du mit ihm in der Gemeinschaft bist. Also wirklich nicht bloß die Bibel liest, dass du gelesen hast, sondern einfach mit ihm wirklich eine Gebetsgemeinschaft. Da darf natürlich das Bibellesen auch mit drin sein oder in der Bibel ein bisschen durchblättern und plötzlich, hoppla, das Wort spricht mich aber jetzt für die Situation ziemlich deutlich an, so ungefähr. Das ist so das, was da gemeint ist, dass wir mit ihm in Verbindung bleiben, mit ihm bleiben und ja, und sein Wort in uns natürlich bleibt, dass wir nicht, ja, jetzt haben wir es gelesen, die Bibel zu und alles ist vergessen, dass das Wort die Oberhand bekommt in unserem Herzen und Freiraum natürlich. Und da ist die Verheißung gegeben. Dann werden unsere Gebete erhört, dann bringen wir Frucht und unser Papa wird verherrlicht. Und wenn es anfängt, deine Gebete, dass sie erhört werden, dann kommt der Fluss in Gang, dann wird es in deinem Leben einfach auch wieder besser und schöner und lustiger und mehr Freiheit geschieht und viele Dinge laufen halt einfach wieder. Deshalb ist es wert, zuerst Jesus, weil es dann läuft. Dann sind andere Dinge gar nicht mehr so kompliziert und so schwierig, weil einfach der Segen anfängt zu laufen. Und den letzten Satz, den Jesus da angefügt hat in dieses Gleichnis, sagt er noch, bleibt in meiner Liebe. So wie er selber in des Vaters Liebe geblieben ist, so sollen auch wir in seiner Liebe bleiben. Und das heißt, in seiner Liebe, in seiner Gnade, auch in seinen Fähigkeiten und seid ihr auch seiner Hilfsbereitschaft bewusst, seiner Liebe, dass er gerne deine Gebete erhören will. Also nicht diesen Gedankengang nachgehen, ob er jetzt will, vielleicht will er gar nicht, vielleicht ist er knauserig, vielleicht habe ich was falsch gemacht und jetzt segnet er mich nicht oder irgendwelche Lügengedanken, die kommen nicht von Jesus und auch nicht vom Heiligen Geist, weil es total dem Neuen Testament widerspricht. Das sind die Schliche des Teufels, die den Glauben kaputt machen. Wenn du in seiner Liebe bleibst, dir bewusst ist, dass du unendlich und innig geliebt bist von deinem himmlischen Papa, von Gott selbst, von dem, der sogar seinen Sohn für dich persönlich geopfert hat. Und er hat es deshalb gemacht, damit du mit ihm Gemeinschaft haben kannst und damit er mit dir Gemeinschaft haben kann. Das ist eigentlich der ganze Sinn. Deshalb hat er seinen einzigen Sohn geopfert. Gott hätte auch ohne uns leben können. Also im Himmel war mit Sicherheit nichts Schlechtes, es ist kein Mangel gewesen. Aber er wollte einfach mit den Menschen leben, weil er die Menschen geschaffen hat. Denn die geliebten Menschen, mit denen möchte Gott in Gemeinschaft leben. Deshalb hat er dieses Opfer gebracht, dass Jesus praktisch gesagt die Sünde aufgehoben hat, damit wieder wir und er zusammen Gemeinschaft haben können. Und es ist ganz gut, wenn du über diese Dinge mal nachdenkst, einfach darüber intensiv meditierst, ich nutze wieder dieses moderne Wort, darüber nachdenkst, über die Liebe Gottes, das ist das oberste Thema eigentlich. Es dreht sich alles um die Liebe Gottes zu den Menschen. Und wenn du darüber nachdenkst, wird dir diese Liebe immer mehr bewusst und das tut deinem Glauben gut. Es ist ganz schwierig, einen Gott zu glauben, wenn man nicht weiß, ob er mich liebt. Das ist ein Problem. Wenn du ihn aber immer mehr kennst und seine Liebe erkennst, dann tust du dich auch viel leichter, ihm zu glauben. Nimm diese Schriftstellen über die Liebe Gottes oder auch andere Verheißungen, die er dir persönlich gab, schreib sie dir vielleicht einmal heraus und denk drüber nach. Oder lies die Heilungsberichte und sieh sie einfach mal an als Beispiele, wie es mit Gottes Kraft funktioniert. Weil der Heilige Geist ist ja da, er ist ausgegossen, die Kraft aus der Höhe ist da. An dem soll es ja nicht mangeln. Aber wir müssen den Glaubensschalter besser betätigen können. Und wenn du diese Heilungsberichte liest und siehst, was alles möglich ist mit Gottes Kraft, ob du jetzt die Bibel liest oder andere Berichte, Bücher über Wunder und Heilungen, es ist einfach gut und du kannst daran sehen, es ist möglich. Ja, denn was du dir nicht vorstellen kannst, was alles möglich ist, da tust du dich schwer, das auch wirklich zu glauben. Du kannst zwar vom Kopf zustimmen und sagen, ja, das wäre schön und das will ich auch, aber so richtig glauben, dass es geschieht, wenn du betest oder wenn du sprichst, da fängt dann das ganze Ding zum Wackeln an. Deshalb sollen wir uns mit diesen Dingen beschäftigen, damit es in uns ins Herz eingeschrieben wird, sage ich mal, in Fleisch und Blut übergeht, dass es einfach sonnenklar ist. Die Herzen der Menschen wurden nämlich falsch programmiert. Durch die ganzen Lügen dieser Welt und die Religionen wurde sehr viel falsch programmiert. Und das Ganze hat seinen Ursprung natürlich in Adams Sünde. Da ist es schon losgegangen. Und das hat Gottes Wirken einfach begrenzt. Und so leben wir nicht in diesem Maß, wie wir eigentlich leben sollen als Christen. Wir leben nicht das Leben Gottes. Wir leben zwar ein bisschen so das und wir bemühen uns alle, aber wir leben noch nicht dieses Leben, wie das wir eigentlich leben sollten. Und das ist ja unser Verstand oder diese Logik, diese fünf Sinne, die uns da einfach unseren Glauben begrenzen, das ist einfach ein Deckeln. Und dann kann man sich irgendwie gar nicht so richtig vorstellen, dass wie der Geist durch uns wirkt und wie die Dinge einfach passieren, weil die Logik möchte immer ergründen, warum und wieso und weshalb und wie kann das sein und pipapo. Gut, jetzt wollen wir aber eigentlich noch ein paar Gebetsverheißungen ein bisschen anschauen. Einige von denen, die ich da in diesem Hörbuch rausgeschrieben oder gesprochen habe. Und jetzt nochmal zurück zu unserem Gleichnis vom Weinstock. Da ist ja dann diese Verheißung drin im Vers 7. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch geschehen. Ja, da steht nicht einmal was da, dass du großen Glauben haben musst, sondern da steht halt da, dass du mit ihm in Verbindung bleiben sollst und seine Worte in deinem Herzen Raum haben sollen und bleiben sollen. Und da kannst du bitten, was du willst, und es wird dir geschehen. Es ist aber, schau mal, was du willst, ist schon mal ziemlich viel. Ne? Na gut, man könnte einmal sagen, bitte, was du brauchst. Es ist vielleicht auch naheliegend, weil ich weiß nicht, ob Gott dir dann alles so gibt, wie du dir das einbildest, aber es ist schon mal eine Bandbreite. Also Gott wird nicht sagen, dein Gebet antworten, wenn du sagst, ja, ich will jetzt 5 Frauen haben, weil eine ist mir zu wenig, dann widerspricht es den ganzen anderen Dingen Gottes, dann kannst du es noch 100-mal sagen, aber ich will das, dann gilt es nicht. Es muss schon in seinem Rahmen bleiben, aber er ist zumindest nicht knauserig. Was du willst, was du brauchst, was Sinn macht, wird er dir mit Sicherheit geben. Da kannst du seinem Versprechen, seiner Verheißung schon vertrauen. Im 1. Johannes Kapitel 3, ab 21 und 22, da steht dann auch so etwas Ähnliches. Geliebte, sagt er, wenn das Herz uns nicht verurteilt, haben wir Freimütigkeit zu Gott. Also wenn wir nicht unter Verdammnis stecken, wenn wir nicht das Sündenbewusstsein noch in uns tragen, wenn unsere Herzen gereinigt wurden durch sein Blutopfer, dann haben wir Freimütigkeit zu Gott, und was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist eine ähnliche Aussage. Was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Das ist doch eine großartige Sache. Also nicht schön wäre es, wenn es so wäre, sondern es ist tatsächlich so. Wir müssen unseren Glauben bloß dementsprechend anpassen, den Herzensglauben. Also was immer wir bitten, empfangen wir von ihm. Jetzt kommt aber noch ein bisschen eine Bedingung hintran oder Aussage, weil wir seine Gebote halten und das vor ihm Wohlgefällige tun. Ah ja, Gebote halten, ah ja, Wohlgefälliges müssen wir tun. Aber er geht im nächsten Vers darauf ein, was jetzt das Gebot ist und was das Wohlgefällige ist. Dann schreibt der Johannes, und dies ist sein Gebot, dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben. Und das Wohlgefällige und einander lieben, wie er es uns als Gebot gegeben hat. Das ist es, nicht das Gesetz, es ist das Gebot, sondern der Glaube ist das Gebot. Der Glaube an den Namen Jesus, weil wir bitten ja in dem Namen Jesus oder wir sprechen im Namen Jesus zu einer Sache oder was geschehen soll. Und da müssen wir den Glauben an den Namen Jesus aufbringen. Und in der Liebe sollen wir leben. So wie er es uns als königliches Gebot gegeben hat. Und diese Gebote, sagt er an anderer Stelle, die sind nicht schwer, weil er seine Liebe schon in uns hineingelegt hat. Und wenn die Liebe Gottes in uns ist, dann tun wir uns viel leichter, die anderen zu lieben. Und vielleicht sogar auch einmal die, die gar nicht liebenswert wären. Das ist dann die nächste Stufe. Aber Johannes sagt, was wir bitten, wird er uns geben. Okay, und das müssen wir wissen, damit wir nicht auf eine falsche Fährte geführt werden und meinen, ja, wenn wir die Gebote des Gesetzes, die 10 Gebote einhalten, dann liegst du schon wieder auf der falschen Fährte. Unser himmlischer Papa, das ist ja Gott. Und er weiß ja schon vorher, was du brauchst. Bevor du betest, weiß er das schon. Er macht es auch ein bisschen einfacher. Also du brauchst nicht versuchen, ihn mit viel Reden und Geplappere jetzt da zu überzeugen, warum er jetzt dir genau dieses und jenes geben soll, obwohl du ja doch nicht so super guter Mensch bist vielleicht und deine Dinge da hindrehst und ihn versuchst zu überreden und nochmal durchgehst, wo du vielleicht gesündigt haben könntest und der dir noch nicht vergeben hätte oder so. So machen es nämlich viele. Und das geht's überhaupt gar nicht. Er weiß schon, was du brauchst, und wenn du in diesem Glauben an die Rechtfertigung als Gerechter kommst, dann freut er sich, ja, endlich, komm da, und will das von mir, was ich ja sehe, dass er braucht. Das Gebet eines Gerechten vermag viel. Das kommen wir später nochmal auf diesen Vers. Und wenn du als Gerechter kommst, dann hat dein Gebet eine große Wirkung. Aber dann auch dieses Gebet beten und nicht denken, da hat einmal ein Freund zu mir gesagt, ja, warum soll ich denn dann noch beten, der weiß ja eh, was ich brauche. Aber er braucht noch dein Gebet, weil mit deinem Gebet drückst du deinen Glauben aus. Und ohne Glauben geht halt gar nichts. Und mit Glauben ist alles möglich. Also du sollst deine Anliegen schon im Glauben klar ausdrücken. und deinen Glauben auch reinsetzen. Nicht so 0815 Gebet, dass es erfüllt ist, dass du gebetet hast, sondern einfach wirklich ernsthaft betest. Und nicht mit viel Geplapper und Gejammer, weil das macht die Erhörung nicht aus. Jetzt noch der Beweis zu dem, was ich gerade gesagt habe, Matthäus 6, 7 und 8. Wenn ihr aber betet, sollt ihr nicht plappern wie die von den Nationen, denn sie meinen, dass sie um ihres vielen Redens willen erhört werden. Seid ihnen nun nicht gleich, denn euer Vater weiß, was ihr benötigt, ehe ihr ihn bittet. Also die Nationen, die Heiden, ich weiß nicht, was sie alles gemacht haben, die haben scheinbar viel geredet, viel geplappert, weil sie meinten, wenn sie möglichst viel beten, dann wird das Gebet erhört. Und kennt jemand das, wenn es auch in christlichen Kreisen umgeht? Da müssen wir jetzt ganz viel beten, dass das was wird. Da müssen wir jetzt eine Gebetskette starten, damit das was wird. Das widerspricht sich eigentlich. Da machen wir es fast so wie die von den Nationen. Ich sage nicht, dass es falsch ist, wenn mehrere Leute für eine Sache beten. Das verstärkt es mit Sicherheit. Aber es geht nicht um das vielen Redens, um das Versuchens, Gott zu überreden, jetzt doch einmal was zu tun. Gott zu überreden, dass er in die Gänge kommt. Er weiß es doch. Er weiß es. Lieber, du bringst deinen Glauben ein bisschen in die Gänge und dein Vertrauen, als wie mit vielen Worten, wie die Heiden, wie die Nationen versuchen, Gott zu bewegen. Du musst eine oder andere einfach dann umlernen, umdenken. Also nicht unbedingt viel Gebet bewirkt viel, sondern eines intensives Glaubensgebet bewirkt oft einfach mehr. Und manchmal ist bloß das kurze Gebet zwischendurch, das, wo man dann hinterher staunt, hey, ich hab's gerade mal ein bisschen intensiv gedacht und schon kommt die Gebetserhörung. Ja, weil das ein Glaube ist. Und Glaube ist die Währung. Ja, nicht die vielen Worte. Die Währung, die im Himmel, im Geistlichen bezahlen können, ist Glaube. Das ist unser Einsatz. Und der Glaube aufgrund des Wortes und aufgrund der Verheißungen. Weil man kann ja auch vieles glauben und viele Leute glauben auch irgendwas. Und wenn nichts draus wird, dann muss man sich fragen, was habe ich noch nicht ganz so kapiert? Da muss ich noch was verändern. Also der Vater will es uns gerne geben und will, dass wir uns an seinen Segnungen auch erfreuen können. Und das ist tatsächlich so, sagt Jesus. Das ist jetzt Johannes 16, 23, 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Oder wirklich, ich sage euch, es ist wirklich so. Was ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen wird er euch geben. Bittet und ihr werdet empfangen, damit eure Freude völlig sei. Aber was soll man jetzt da noch dazu sagen? Es ist schwarz auf weiß, klipp und klar. Und trotzdem haben wir immer wieder Probleme damit, ob es so ist. Weil negative Erfahrung hat sich oft breit gemacht. Weil es manchmal nicht so geklappt hat, weil man zwar gebetet hat, aber noch nicht den Herzensglauben hatte. Oder weil der Satan wieder irgendeine Sache untergejubelt hat. Das macht er nämlich auch. Er sagt, bet für das, bet für das. Und es ist aber nicht in Gottes Plan und Gottes Willen. Und dann funktioniert es nicht. Und dann kommt der Sechste, das hilft ja nicht, der Papa liebt dich doch nicht so, wie es du meinst vielleicht oder so. Und so zerstört er dann Glauben. Darum nehmen wir immer wieder diese Worte und auch den Glauben wieder dann auch auszurichten und wieder aufzubauen. Also was wir den Vater bitten in dem Namen Jesus, wird er uns geben. Und wenn wir bitten, werden wir empfangen. Warum? Damit unsere Freude völlig sei. Das ist Gottes Plan, damit wir uns freuen an seinen Segnungen. Manchmal ist es wirklich so zu schön, um wahr zu sein. Aber es ist so. Er hat nicht gelogen. Und wenn wir uns mit diesen Dingen immer wieder beschäftigen, dann gibt es Offenbarungen und es entsteht Freimütigkeit im Gebet. Glaube entsteht und das putscht uns einfach den Glauben wieder hoch, wie wir ihn brauchen. Aber wie Hebräer 4,16 sagt, lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Also diese Freimütigkeit entsteht dann auch wieder, weil dieses Feuer von innen heraus wieder brennt, wieder funkt. Unser Gebet ist nämlich ein Gebet eines Gerechten. Wenn dir das bewusst ist, dass du aus Glauben gerechtfertigt bist, dann sagt der Jakobus 5,16, dass das Gebet eines Gerechten viel vermag in seiner Wirkung. Eine erweiterte Übersetzung sagt er dazu, wenn es ernstlich ist. Dieses ernstliche, intensive Gebet eines Gerechten hat eine riesige Auswirkung. Da bewegt sich was in der geistlichen Welt. Wenn du und ich und uns das bewusst ist, wer wir in Christus sind, in dieser Gerechtigkeit, Wenn wir beten, dann wackelt die geistliche Welt. Dann wird der ganze Himmel in Bewegung gesetzt, dein Gebet zu erhören. Da werden, wie heißt es, die Glaubenshelden, sie haben Königreiche haben sie besiegt. Ja, und so muss ich jetzt alles, was in der politischen Landschaft da schiefgelaufen ist, wieder beugen, weil der Herr hat uns die Autorität gegeben. Uns hat er das gegeben. Wir herrschen im Leben. Nicht die Sünder, nicht der Satan. Diese Erde ist nämlich nicht Satans Reich, sondern die Erde und ihre Fülle ist des Herrn, steht in der Schrift geschrieben. Und der Vater hat Jesus die Vollmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Und die Vollmacht Jesu ist natürlich auch seinem Leib gegeben, der wiederum wir sind. Deshalb können wir Autorität ausüben über die Dinge, und wir sollen es sogar tun, über die Dinge, die da schiefgelaufen sind. Egal, ob es nun ein Sturm ist, ein Hochwasser, eine politische Strömung, Kriegsgeschrei, und egal was es ist, wir herrschen und wir regieren, wir sprechen im Namen Jesus hinein und so wird es auch dann geschehen. Wir haben diese Zuversicht zu unserem himmlischen Papa. Er ist Gott. Jesus ist König. Jesus sitzt auf dem Thron, der die Regierungsgewalt über diese Erde hat und alles, was da drauf ist. Ob jetzt im himmlischen, im geistlichen oder im unterirdischen Bereich ist, Jesus hat die Autorität über all dies, weil er auf dem Thron sitzt. Und ich denke, das ist der Thron, den Adam eigentlich hatte und den er verspielt hat mit seiner Sündhaftigkeit, den hat Jesus wieder eingenommen. Er sitzt wieder auf dem Thron, wo er hingehört. Jesus, der Mensch, der Gottmensch, sitzt auf dem Thron. Und er sagt in der Schrift, er hat uns mitsitzen lassen mit ihm an himmlischen Orten. Also wir sind nicht die hier unten, die nach oben betteln, dass er irgendwann irgendwie vielleicht ein bisschen was tut und ein paar Krümel an den Tisch fallen, die wir dann aufnehmen können, wie die Hunde. Nein, wir sind mit ihm oben auf. Das müssen wir lernen zu sehen, wer wir sind und was wir in ihm für Autorität auch haben. Und wir müssen mit ihm zusammen diese Autorität auch ausüben. Wir müssen in seinem Namen auch sprechen und beten. Okay, da höre ich jetzt auf. Ihr könnt diese Schriftstellen dann auch nochmal downloaden oder anhören von der Homepage und darüber nachdenken, einen Glauben ein bisschen mit neuem Feuer füllen, neu anzünden. Und ihr werdet sehen, der Fluss kommt in Gang. Deine Gebete werden erhört. Der Herr ist nämlich gut. Die Liebe Gottes ist großartig. Er liebt dich und mich und uns alle über die Maßen mehr, wie wir uns das erdenken oder vorstellen können. Aber wenn wir uns damit beschäftigen, kriegen wir nach und nach ein bisschen eine Vorstellung von dem, wie sehr er uns liebt. Vielleicht, wenn du dir vorstellst, wie er seinen einzigen Sohn praktisch da bei der Kreuzigung für dich und für mich geopfert hat und der dementsprechend gelitten hat und gestorben ist und so weiter, dann kriegt man ein bisschen ein Bild. Und wenn du das natürlich so weiter denkst, dass er das ja für dich getan hat und dass das einen Sinn gemacht hat, und so sehen wir, wie er dich liebt, dann kriegst du da einfach eine Offenbarung über diese Dinge. Nicht, dass du bloß stehen bleibst und sagst, oh mein, der arme Jesus, ist ja schlimm, was mit dem passiert ist. Sondern die Hintergründe musst du beleuchten, warum und wieso und weshalb. Und vor allem, was es für dich eben getan hat. Okay, wollen wir einen Lobpreis machen?